Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag aus der Ringvorlesung Ökonomien der Sichtbarkeit. ZU-Professorin Dr. Maren Lehmann sprach am 18. Februar 2020 unter dem Titel Sehen, Beobachten, Zeichnen. Versuch über Adolf Menzel.
Jetzt sprechen wir hier und damit steige ich ein über die Ökonomien der Sichtbarkeit. Und so wie ich den Vortrag ausgeschrieben habe, brauche ich das jetzt vielleicht auch nicht wiederholen, denn dieses kurze Exposé kennen Sie bereits. Müsste man sich über alle möglichen Formen von Knappheit und Überfluss verständigen bei dieser Frage der Ökonomie. Und man müsste sich fragen, ob das Sichtbare etwas ist oder nur das ist, was sichtbar gemacht wird. Ob alles Sichtbare sichtbar gemacht ist und welche Praxisformen zu diesem Sichtbarmachen eigentlich gehören. Und das jetzt nun eben am Beispiel von Adolf Menzel, der im Ruch steht, müsste ich mal sagen, einer der größten Auftragskünstler des 19. Jahrhunderts zu sein. Als diesen diskutiere ich ihn hier überhaupt nicht, wenn ich nicht wenigstens am Rande dann anzudeuten versuche, dass das ein Missverständnis sein könnte, ihn so zu beschreiben. Ich werde jedenfalls dem nicht folgen. Sondern ich werde, Sie können da meine Gliederung sehen, auch die stand in dem Exposé schon drin. Ich bin also fast sklavisch, wie man das in einem Job eben macht, einfach dabei geblieben. Gesagt ist gesagt. Der Vortrag wird versuchen, dieser Anfangsüberlegung, die ich Ihnen jetzt dargelegt habe, in drei Schritten nachzugehen. Sichtbarkeit als praktisches Problem, Theorie der Skizze und dann drittens die vielleicht auch technisch induzierte Frage, was heißt sehen? Dann sind vielleicht einige biografische Hinweise zu geben, die man seriöserweise sonst aus Theorievorträgen weglässt, weil die Biografie weniger sagt, als man hofft, sie plausibilisiert immer zu viel. In diesem Fall ist es aber vielleicht trotzdem wichtig. Adolf Menzel ist fast 90 Jahre alt geworden, wird im Dezember 1815 in Breslau geboren, als ältester Sohn eines Lehrers, der schon weniger Jahre, dieser Lehrer schon Jahre weniger später die Schullaufbahn aufgibt und eine Lithografiewerkstatt gründen wird. Schon vor der Teenagerzeit arbeitet der junge Menzel dann, also der älteste Sohn, hat noch zwei Geschwister, in dieser Werkstatt mit. Seine zeichnerische Begabung zeigt sich früh und wird unverzüglich in Anspruch genommen. Durch die Werkstatt eben. Mit dem Umzug der Familie nach Berlin 1830, Menzel ist 15 Jahre alt, verbinden sich seitens der Eltern Hoffnungen auf eine akademische Ausbildung. Diese Hoffnung teilt der Junge nicht. Er verzögert diese akademische Ausbildung, auch er wird es nie länger als nur wenige Wochen an der Akademie aushalten. Und als der Vater plötzlich 1832 stirbt, übernimmt Adolf Menzel im Alter von gerade 16 Jahren den Unterhalt der Familie, also die drei Geschwister, die Mutter, indem er die Werkstatt weiterführt. Er versucht außerdem energisch, und das relativiert schon so ein bisschen diese Frage Auftragskünstler oder so, wir haben einen 16-Jährigen vor Augen, er versucht energisch in die Berliner und Potsdamer Salons aufgenommen zu werden, um eben Aufträge zu kriegen, wir würden das heute Vernetzung nennen, wird Mitglied des Kunstvereins und übernimmt zunächst vor allem Aufträge als Illustrator. Er illustriert also Goethe, er illustriert Camisso, Peter Schlemihl, er illustriert später ganz wunderbar Kleist, der zerbrochene Krug und findet darüber Zugang bei Hofe. Ein Leipziger Verleger bringt Franz Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen heraus mit Holzschnitten Menzels, die sind dann sein Durchbruch, der dafür mehr als 400 Zeichnungen anfertigt. Sie erscheinen 1840 bis 1842, Johann Gottfried Schadow, der Berlin-Potsdamer, man muss sagen, das muss man trennen, weil Potsdam die Hauptstadt ist zu diesem Zeitpunkt, bezeichnet diese Zeitungen als Gekritzel, als Griffonagen. Das finden Sie zitiert in den Lebenserinnerungen Max Liebermanns, der dort eine Aufsatz, eine Reflexion über Degas anstellt, in der er sich auch zu Menzel äußert oder zu Schadows Verdikt über Menzel. Wenn das Gekritzel ist, wenn das Griffonagen sind, dann sind sie also, so Schadow, der königlichen Würde unwürdig. Man kann also eine Geschichte des Königs nicht durch so eine würdelose Kritzelei illustrieren. Aber dieses Verdikt macht den noch nicht 30-jährigen Adolf Menzel bekannt. Und für meine Argumentation heute ist es wichtig zu verstehen, warum. Er zeichnet dokumentarisch mit größter Akribie, er zeichnet, was Liebermann in einem der vergiftetsten Komplimente der Kunstgeschichte als unkünstlerisch beklagt, mathematisch, Zitat Liebermann. Weiter Liebermann, die Vorzüge von Menzel kann man zum Beispiel fast mathematisch beweisen. Seine Meisterschaft in der Beherrschung des Materials, seine unendliche Kunst, jeder Technik, dem Holzschnitt, der Lithografie, der Feder- oder Bleistiftzeichnung, das Äußerste an Ausdrucksfähigkeit abzugewinnen. Das Genie, mit dem er das Zeitalter Friedrichs des Großen uns veranschaulicht hat, wie er auf einem Raum von 12 Zentimeter, das wird noch wichtig sein, auf einem Raum von 12 Zentimetern, die Illustrationen zu den Werken des großen Königs durften dieses Maß nicht überschreiten, ihn und seine ganze Zeit verkörpert hat. Seinen beißenden Witz und die unerbittliche Wahrheit, womit er Menschen, Tiere und Landschaft schildert, sein riesiges Wissen und Können und seinen ebenso riesigen Fleiß. Nichts von alledem immer noch Liebermann, nichts von alledem bei Degas. Mit dem Verstand ist ihm nicht beizukommen. Es ist eine rein sinnliche Kunst, die nicht zu verstehen, sondern nur zu empfinden ist. Nichts Positives, nur Suggestives. Zitat Ende. Menzel also, umgedreht, nichts Suggestives, nur Positives. Der Mathematiker unter den Künstlern. Ich habe gesagt, ein vergiftetes Kompliment. Und vielleicht, also für die soziologisch Belesenen unter uns, fast gleichzeitig erscheint ja Diltheis' Verdikt über die Soziologie mit ihrer französischen Tradition, also dass die Positivisten das Fach zerstören werden. Es ist absolut unbrauchbar. Eine Ausnahme nur in den Anmerkungen Georg Simmel, auf den werde ich noch kommen. Aber Liebermann äußert sich hier eben in klarer Kenntnis dessen, was man sagen muss, um jemanden in ein Milieu zu versetzen, wo man ihn dann nicht mehr ernst nehmen muss. Ich will annehmen, dass Liebermann Recht hat mit dem, was er da sagt, aber Unrecht mit dem, was er meint. Das wird zu zeigen sein. Für den Moment genügt vielleicht das Zitat. In Anspielung auf das, was die zurückliegende Vortragsreihe, ich habe es schon erwähnt, Krisen der Realität bereits erarbeitet hat, kann ich nämlich sagen, wenn Menzel die Geschichte Preußens bzw. seines Königs und seiner Armee nur positiv, nicht suggestiv, vor Augen stellt, und er tut dies eben nicht, indem er sie malt, sondern indem er sie zeichnet, kritisiert er sie. Die Suggestion wäre der Verführung durch Macht verwandt. Menzel sucht Wahrheit, nicht Macht. Wir haben in ihm einen frühen Protagonisten jener Forschung durch Kunst, die ja nicht so unrecht zum Kern des ZU-Arztprogramms gehört, Forschung durch Kunst. Und wenn ich sage, Menzel sucht Wahrheit, nicht Macht, dann heißt das, seine Kunst liegt in der Kritik, sie liegt nicht im Protest. Denn der Protest, aber das ist nicht heute mein Thema, auch dazu habe ich hier auch schon mal gesprochen, nämlich in der Whitebox zu einem der Mittagsvorträge, ich weiß gar nicht, gibt es dieses Jahr wieder welche, zum daraus entstehenden Radical Chic, habe ich schon gesprochen. Der Protest jedenfalls, er liegt der Verführung der Macht immer. Er greift sie an, er will sie besitzen, er will sie unterwerfen, er will an ihren Platz. Menzel will das nicht. Er zeichnet. Er zeichnet, um zu sehen, er unterscheidet, er trifft Unterscheidungen, er verschärft Differenzen und er führt diese Differenzen in sein sehendes Zeichnen wieder ein, indem er unablässig zeichnet. Die Distanz, die er auf diese Weise pflegt, ist nicht die zwischen Papier und Stift oder zwischen Auge und Gegenstand, sondern die zwischen Sehen und Beobachten, daher mein Titel. Ohne zu schreiben könne man nicht denken, hat ziemlich genau 100 Jahre nach ihm Niklas Luhmann geschrieben, mein akademischer Lehrer, für Menzel gilt, ohne zu zeichnen kann man nicht sehen. Damit sind wir beim ersten meiner drei Punkte, denn der Umkehrschluss, man könnte nicht zeichnen, wenn man nicht sehen kann, stimmt nicht. Menzel jedenfalls kann nur sehen, indem er zeichnet. Auge und Hand sind in der Form seines Zeichnens eins. Er glotzt nicht. Vielleicht ist das aus der Kulisse gesprochen auch ein Kommentar zu dem angeblich gehörlos komponierenden Beethoven. Wenn er taub wird, kann er eben mit den Ohren nicht mehr glotzen. Aber hören kann er immer noch. Deswegen jetzt zu meinem ersten Punkt. Sichtbarkeit als praktisches Problem mit einem Exkurs über das Potenzial von Handicaps. Auch hier beginne ich mit einigen biografischen Andeutungen. Menzel war kleinwüchsig. nicht größer als etwa 1,40 Meter, 140 Zentimeter, 1,40. Er war stark, kurzsichtig und er war Linkshänder. Vor allem Ersteres, diese Kleinwüchsigkeit, hat nachgeboren, aber wenn ich das so zeige, also man muss sich wahrscheinlich vorstellen, dass er mir ungefähr hier bis zur Schulterkugel gegangen wäre. Vor allem Ersteres hat nachgeborene Kunsthistoriker, fast jeden, den ich dazu gelesen habe, offenbar unfassbar provoziert. Viel stärker übrigens als die Zeitgenossen, die damit fast gar kein Problem haben. Das ist interessant. Die militärischen Körpernormen des 20. Jahrhunderts, für die das amerikanische Englisch den präzisen Ausdruck tall kennt, den man, Sie wissen, das für Hochhäuser genauso verwenden kann wie für Männer. Der Ausdruck tall, der das Hochgewachsene und Schmale mit dem Stolzen verschmilzt, die wirken praktisch ungebrochen fort. Sie kennen auch sicherlich noch Randy Newmans peinliche Short People-Bosheit, die derart beliebt war, ein Song aus den 70er Jahren, die derart beliebt war, dass sie eine goldene Schallplatte gewann. Die zur Schaustellung Kleinwüchsiger in Zirkusmanegen ist noch in den 1990er Jahren berichtet worden. Also man denkt sich irgendwas 19. Jahrhunderts, aber unsere Gegenwart. Und in den USA wird heute noch das Verbot des sogenannten Zwergenwerfens keineswegs allgemein akzeptiert, ist immer noch diskutiert. Es ist in manchen Bundesstaaten verboten, in manchen nicht. Und dieses Verbot wird nicht allgemein akzeptiert. Vielfach, etwa von Michael Fried, ist Menzels Arbeit aus dieser Lage erklärt worden. Er wäre gnome-like, wie Fried sagt, mit einem großen Kopf auf einem zu kleinen Körper. Und eine ganze Reihe von zeitgenössischen Fotografen würden das attestieren, würden das belegen. Ich habe jetzt hier diese Hilsdorf-Fotografien verwendet, weil das der Fotograf ist, den viele kennen von seinem Stefan-George-Porträt, diesem fast paradigmatischen Porträt des frühen 20. Jahrhunderts. Der hat eben ein Jahr vor seinem Tod auch Adolf Menzel in einer ganzen Reihe von Fotografien porträtiert, die mir deshalb wichtig sind. Erstens, weil sie den ganzen Körper zeigen, zweitens, weil sie den Mann nicht denunzieren und drittens aber, weil sie ihn beim Zeichnen zeigen. Und darauf werde ich dann noch eine ganze Reihe von Argumenten zurückkommen müssen. Menzel, Walter Fried, habe aus einer betonten Obersicht gearbeitet. Und das sei, so äußern sich wiederum viele, das sei irgendeine Form von kompensatorischem Verhalten, weil Menzel eben so klein gewesen sei. Diese Hinweise sind wichtig, denn ob Menzel seine Körpergröße fatalistisch eingeschätzt hat, also als etwas, was man irgendwie ausgleichen, kompensieren muss, das wissen wir nicht. Es ist unsere Spekulation, also unser Vorurteil. Ich habe in seinen, also weiß nicht, seine Briefe sind in drei Bänden publiziert, man findet dergleichen überhaupt nicht. Und man findet es eben auch bei den Zeitgenossen nicht. Nur bei unseren Zeitgenossen findet man das. Der muss furchtbare Probleme, müsste er doch gehabt haben, weil der doch so klein ist. Das heißt, nur in unserer Zeit hätte er diese Probleme. Dass er sich aus denselben kompensatorischen Gründen dem Hof angedient habe, auch das ein zeitgenössisches Vorurteil, also sehr machtgeile Politiker sind häufig sehr kleine Politiker, heißt es ja gerne, ist auch nur unser Vorurteil und ist, was Menzel betrifft, allein deswegen schon falsch, weil auch dies eine bloße Unterstellung ist, die von Erfolg auf Servilität zurückrechnet. Menzels Werke rechtfertigen diesen Verdacht an keiner Stelle. Auch seine Ehelosigkeit wird umstandslos aus diesem Klischee erklärt. Keine Lust auf so einen kurzen, plustert Randy Newman sich in seinem Songtext auf. Ebenso wie seine von vielen Zeitgenossen beschriebene unwirsche Form der Geselligkeit. Menzel ist ein Fremder. Aber er ist ein Fremder in der Großstadt, in der, wie Georg Simmel gezeigt hat, jeder ein Fremder ist. Das zeichnet ihn also nicht besonders aus. Der Blick von oben ist, was Menzel angeht, dennoch keine großstädtische Blasiertheit, sondern hat praktische Gründe. Sein Blick nämlich trifft den der Mitmenschen keineswegs nicht. Er trifft ihn nur nicht in luftiger Höhe, sondern in der Zeichnung. Also die meisten Zeichnungen, die wir von Menzel kennen, haben Blickachsen, die nicht bedeuten, dass er unterwürfig zu jemandem aufschaut und auch nicht, dass er herablassend zu jemandem herunterschaut, sondern die Augenhöhe, also die Ebene, auf die seinen Blick ausmacht, die seine Perspektivik prägt, ist die, die in auf dem Papier, wo auf dem Papier die Gegenstände seinen Stift treffen. Deswegen eben immer noch diese Fotografie. Auch ein Riese würde, wenn er zeichnete, den Blick nicht himmelwärts richten. Menzel sieht immer auf Augenhöhe, nur liegt diese Augenhöhe auf dem Papier. Seine Augenhöhe mit den Mitmenschen ist die Höhe seiner Hände. Und der Stift mit den Händen ist seine Augen, wenn man das so sagen kann. Er schaut fast gar nicht auf. Und offenbar ist es das, was die Mitwelt von einem Menschen so geringer Größe allerdings erwartet. Er soll zu ihr aufschauen. Menzel tut das nicht, er schaut herab, weil er nur auf diese Weise Welt und Blatt in einer Perspektive hat. Höher als bis auf diese Ebene kann kein König kommen. Man hat das Menzel übel genommen oder in einer Art schmutziger Großzügigkeit von Kompensation gesprochen, aber Menzel kompensiert keinen Makel, denn er hat keinen. Vielleicht am Rande gesagt, es gibt eine berühmte Zeichnung zu dem Eisenwalzwerk, was so eigentlich jeder kennt. Da ist in dem Eisenwalzwerk steht ja Menzel so ganz an der Seite als Zeichnender mit im Bild. Und es gibt eine Zeichnung, wo er eine Studie macht zu diesem Mann vor dem Hochofen, wo der ja von dem starken Feuer so beleuchtet wird. Und dieses Feuer spiegelt sich in Menzels Brille auf dieser Zeichnung. Das wäre nicht so, wenn er herabschauen würde. Er zeichnet die ganze Zeit, ohne überhaupt auch nur auf das Blatt zu schauen. Und das ist wiederum eine Symmetrisierung mit dem, den er darstellt. Also er nimmt sich mit diesem Arbeiter in eine Perspektive, beides Arbeiter in ihrem jeweiligen Milieu. Wichtig ist auch Fields Hinweis auf eine spezifische Nähe, ja Eindringlichkeit, die Menzels Arbeiten prägt, denn sie könnte in der Tat zwar nicht mit seiner Kleinwüchsigkeit, aber doch, zweiter Punkt, mit seiner Kurzsichtigkeit zu tun haben. Das unterschätzt aber den Sinn von Sehhilfen, die ja nun doch jenen kompensatorischen Sinn haben könnten, ich formuliere im Konjunktiv, der Menzels persönlichem Habitus so oft unterstellt worden ist. Menzel trägt jedenfalls zeitlebens eine starke Brille, die er nie unterschlägt. Vielmehr zeichnet er sich bis auf ein, jedenfalls habe ich ein frühes Porträt, immer mit ihr. Und er reflektiert in ihr auch den Spiegel, in den er, um sich porträtieren zu können, selbst sehen muss. Diese Brille ist, wenn ich nicht zu weit vorgreife, darauf komme ich nämlich unter dem Punkt 3, was heißt sehen, nochmal ausführlicher zurück, wiederum nicht einfach eine Prothese, die einen Makel ausgleichen müsste. Sie ist auch Metapher jener Wahrheitssuche, von der schon die Rede war. Eine Wahrheitssuche, die auf Unterscheidungen beruht, auf Kritik. Sie verhält sich zum Auge und zur Welt des Sichtbaren, zum Licht, könnte man vermutlich sagen, wie der Bleistift zur Hand und zum Papier. Sie ist Medium, nicht Prothese. Das wird umso drastischer deutlich, wenn man berücksichtigt, dass Menzel fast 90 Jahre alt geworden ist und bis zu seinem letzten Tag intensiv gezeichnet hat. Es ist vielfach aufgefallen, um wie vieles weicher sein Strich in diesen spätesten Jahren wird, wie dunkler auch und wie häufig er verengte Blickwinkel thematisiert. Selten berücksichtigt wird dabei, dass aus starker Kurzsichtigkeit nicht erst, aber höchstwahrscheinlich in späten Lebensjahren Destruktionen des Sehnervs und andere Folgeschäden resultieren. Menzel wird vermutlich, könnte zumindest mutmaßlich an grünem Star erkrankt gewesen sein, der bis heute nicht heilbar ist. Der graue Star, die Linsentrübung, das Katarakt, der Katarakt ist von Malern häufig beschrieben worden. Claude Monet zum Beispiel, der ist heilbar. Der Kunstkritiker John Berger hat vor kurzem ein ganz schönes, vielleicht kennen Sie das, ein ganz kurzes kleines Huldigungsbüchlein an seine Augenärzte geschrieben, die ihm das Sehen zurückgegeben haben. Das Licht, wie er sagt. Und Berger sagt, das Problem, wenn man nicht sieht, ist, dass man dann aus seinem Inneren nicht rauskommt. Und das sei ihm sozusagen als das eigentliche Problem dieser Sehbehinderung erschienen, die dann wieder behoben wird. Der extrem kurzsichtige Menzel dürfte vor dem Problem gestanden haben, sich mit dem drohenden Verlust des Augenlichts in Form eines sich verengenden Blickfeldes zu arrangieren. Und er tut das so, wie er sich die ganze Zeit mit seiner Welt arrangiert. Er zeichnet, zeichnet, zeichnet. Und nochmal, auch das sieht er nicht als Behinderung, sondern als so ist man halt. Schließlich drittens Menzels Linkshändigkeit. Sie ist das einzige Moment seiner Physis, das von den Zeitgenossen als Behinderung empfunden wurde, als Anomalität. Menzel hat bekanntlich mit rechts gemalt, oder bekanntlich klingt so prätentiös, hat mit rechts gemalt, mit links aber gezeichnet, und zwar stehend. Sie können das auf dieser Fotografie sehr gut sehen. Und er hat dabei das Notizheft mit der rechten Hand gehalten. Die Herausforderung besteht nicht zuletzt darin, jeder, der zeichnet, weiß das, für die zeichnende Hand keinerlei Auflage zu haben. Für den Arm auch nicht. Der Stift muss fast senkrecht gehalten, ja geradezu eingespannt werden. Der Arm aber muss sich ganz frei bewegen können. Wenn man sieht es auf dieser Fotografie gut, das ist aber wieder auch für jeden, der zeichnen gelernt hat. Man denkt immer, man würde irgendwie so, quasi so zeichnen, aber das geht wie bei einem Musikinstrument auch eigentlich aus dem ganzen Körper. Das geht aus der Schulter. Das heißt, was wir da sehen, ist eine spezifische für das Zeichnen erforderliche Form der Körperbeherrschung ohne irgendeine sonstige Unterstützung. Man sieht, dass Menzel sich nachgerade von dem Stift halten lässt. Er überlässt sich ihm. Das ermöglicht jene mühelose und unleugbare Evidenz, die mit dem Sehen oder mit Wahrnehmung generell verbunden wird und übrigens später dann auch mit technischen Instrumenten, die irgendwie Daten produzieren, Graphen produzieren oder so, in deren Nähe Menzel auch mit einer gewissen technischen Affinität bereits steht. Er lenkt den Stift nicht, er lässt sich von dem Stift lenken, er überlässt sich ihm. Und dann wird die Evidenz produziert, die man mit der Wahrnehmung sonst verbindet. Und zugleich abstrahiert er auf das Schärfste, weil er ja zeichnet, weil die gezeichnete Linie, darauf komme ich auch zurück, mit einer irgendwie natürlichen Welt nichts zu tun hat, weil es da keine Linien gibt. Also wenn Sie sich das so vergegenwärtigen wollen, es stoßen Flächen aufeinander, wo man den Eindruck hat, da sei eine Linie. In dieser spezifischen Abstraktion liegt eine Besonderheit des linkshändigen Arbeitens. Denn Menzel hat nicht nur einfach seine Linke als gewissermaßen inordinate, den Konventionen und Regeln der Öffentlichkeit enthobene Subjektform verstanden. Man müsste dann sagen, er habe sie durch das Zeichnenlernen gewissermaßen erzogen, diszipliniert, zur Ordnung gerufen. Na, die Linke ist immer das Unordentliche. Er hat vielmehr schon früh den Eindruck erwecken wollen, das ist ein Zitat, sein Werk bestehe aus einem linkshändigen privaten und einem rechtshändigen öffentlichen Teil. Alles, was er mit der linken Hand arbeitete, also vor allem seine Zeichnungen, sollte ungezwungen und ungezähmt wirken. Immer noch Zitat, weil ich das ein bisschen anders formuliert hätte. So, als arbeite er mit der linken Hand, wie ihm die Hand eben gewachsen war. Mit der linken Hand wollte und konnte er ganz er selbst sein. Sie war seine Skizzenhand. Das ist aus dem Aufsatz von Ulf Küster über Rechts und Links bei Adolf Menzel. Die großen Gemälde, die Historiengemälde zumal, die eigentlich jetzt heute sozusagen die Menzel-Rezeption ausmachen, waren öffentliche Arbeiten. Sie waren im Wortsinne rechtens und folgten gegebenenfalls den restriktiven Konventionen der Auftraggeber. Aber Menzel lässt sie konsequent, wenn persönliche Reflexion und öffentliche Präsentation im Widerstreit liegen, lässt er sie konsequent unvollendet und damit unveröffentlicht. Dann haben die auch häufig so kennzeichnende Weißflecken und so weiter. Das ist der Raum wieder der Subjektivität, das ist wieder der Raum der Zeichnung. Das gilt etwa für das große Werk zur Aufbahrung der Märzgefallenen 1848. Da gibt es Auslassungen in der Fläche und das ist unveröffentlicht geblieben. Oder die bekannte Ansprache Friedrichs des Großen vor der Schlacht bei Leuthen 1757, die Menzel durch Auskratzen der Augen oder ganzer Gesichtsflächen in einen unvollendeten Zustand nachgerade zurückversetzt. Und auch dies publiziert er nie, veröffentlicht er nie, stellt er nie aus, stand in seiner Werkstatt. Wo die Gemälde unvollendet bleiben, treffen sie den Freiraum der Zeichnung. Und in diesem Freiraum zur linken Hand residiert Menzel. Er belegt das in zwei zärtlichen Skizzen der linken Hand seines Vaters, die ich damit abgebildet habe. Ich hoffe, man kann das sehen, die er als 13-Jähriger an dessen Krankenbett anfertigt. Und ich sage nochmal, es geht, das ist das Einzige, was die Zeitgenossen für eine Behinderung gehalten haben, die sich auch intellektuell genauso wie physisch konstitutionell auswirken müsste. Die letzte rechts, die mit diesem Abriss, signiert er sogar zweimal, sodass sie auch gedreht betrachtet werden kann. Wenn man sie in der Horizontalen nimmt, ist das wie eine schwache Hand, die also sozusagen auf der Bettdecke liegt. Wenn man sie aber dreht, und Menzel macht das deutlich, indem er die längere Beschriftung an diese Schmalseite anbringt, die von dieser Seite zu lesen ist, sieht das aus wie eine segnende Hand, ein segnendes Vermächtnis. von seinen eigenen Händen, also er nobilitiert diese Linkshändigkeit gegen die Konvention. Von seinen eigenen Händen lässt er als fast 90-Jähriger den Bildhauer Reinhold Begas sogar einen Abdruck anfertigen, mit dem Pinsel in der rechten und dem Zeichenstift in der linken Hand. Durch dieses beidseitige Arbeiten formt er eine spezifische Ambivalenz, die, weil sie die Unterscheidung von privat links und öffentlich rechts bzw. von inordinatus links und ordinatus rechts offen lässt, jegliche Unterwerfung vermeidet. Weder Super- noch Subordination, weder Integration noch Desintegration gehören zum Habitus des Künstlers. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, Theorie der Skizze. Und wieder mit diesem Exkurs, wie ich das angekündigt habe, das sind natürlich so Formulierungen, die eher sich fürs Schriftliche eignen, aber doch gesagt sein sollen über die Produktivität des Flüchtigen und Vorläufigen. Der Begriff der Skizze lässt sich spätestens seit Leibniz, da gibt es einen sehr schönen Aufsatz von Miriam Schaub dazu, sicher aber seit Stern und Lichtenberg als Form einer diagrammatischen Epistemologie verstehen, die mit Kritzeleien da weitermacht, wo Begriffe fehlen. Und fehlen heißt, wo sie bereits als fehlend erkannt sind. Häufig werden sie mit Beispielen verwechselt, aber wenn das überhaupt einleuchten soll, dann als Bezeichnung eines Erkenntnismoments, von dem noch unklar ist, wofür das Beispiel ein Beispiel überhaupt sein könnte. Man kritzelt also etwas an die Seite, weil er sozusagen, weil es, der Ausdruck Intuition ist schon nicht präzise genug, weil an dieser Stelle etwas folgen müsste, was begrifflich noch nicht genug determiniert ist, aber trotzdem nicht unterschlagen werden soll. Dann kritzelt man. Insofern können Kritzeleien vielleicht als Illustrationen offener Fragen verstanden werden, als Illustrationen des Ungewissen. Es geht um mehr als nur das Einfügen eines ungelenken Bildchens in Fließtexte. Oder genauer, es geht darum, eine solche ungelenke Notiz als Platzhalter für höher determinierte Formen ernst zu nehmen und sie außerdem als Ausdruck eines Gedankens zu verstehen, der noch nicht sprachlicher Ausdruck geworden ist. Dieser Protostatus ist es auch, der die Kritzelei zur Skizze macht, sobald sie eine schon genauer konturierte Überlegung begleitet. Also etwa am Rand eines Textes steht. Sie bezeichnet dann einen Entwurf, eine Anschlussmöglichkeit in den Raum des Unverstandenen und Unverständlichen, eine Öffnung der Wahrnehmung ins Konzeptionelle. Und man kann vielleicht hinzufügen, was bei Menzel immer sehr auffällt ist, weil das Zeichnen sein Metier ist, dass er diese diagrammatischen Chancen durch Schrift notiert. Also wenn er so eine Idee hat, dann macht er nicht eine Kritzelei, wie wir sie in unsere Skripten machen, sondern dann schreibt er was hin. Also das ist unklar. Wenn es ihm klar ist, zeichnet er es, dann braucht er Schrift nicht mehr. Also genaue Verdrehung dessen, was wir üblicherweise tun. Solche diagrammatischen Chancen, solche unbegrifflichen Begriffe sind in der Wissensgeschichte keine Überraschung mehr, seit man gelernt hat, Handschriften nicht zwingend gegenüber den gedruckten Fassungen zu deprivilegieren. Also als seien das irgendwie Vorstufen, wo danach dann irgendwann das Richtige kommt. Die Kreidetafeln übrigens hier an unseren Seminarwänden haben genau diesen Sinn, also das, was sozusagen impulsiv passiert, nicht zu deprivilegieren, nicht zu diskreditieren gegenüber dem, was am Schluss irgendwo publiziert, A-Journal irgendwie heißt. In den Druckfassungen fehlen die Kritzeleien meistens, aber sie werden nicht vermisst. Man findet die also erst, wenn man irgendwie den Autografen in den Archiven wieder nachgeht von den Aufsätzen, die man längst kennt. Sie werden aber nicht vermisst, solange man der Vorstellung eines fertigen Werkes anhängt, das in einen Zustand größtmöglicher Perfektion gebracht und dann veröffentlicht. Also jeglicher Weiterarbeit entzogen und seinem Schicksal preisgegeben wird. Ganz ähnlich dem Schöpfungsakt, der ja auch nicht in dem Genuss des Gelingens beendet ist, sondern in der Vertreibung aus dem Paradies. Aus den Druckfassungen werden diese Skizzen häufig nicht allein deswegen ausgeschlossen, weil ihnen der Verdacht der Unentschlossenheit und der Rat- oder Ahnungslosigkeit anhaftet, den man aus dem öffentlichen Impression-Management heraushalten möchte. Also man nimmt sozusagen das Privateste, was in den Zeichnungen immer sichtbar werden würde, aus dem öffentlichen Raum heraus, um auf diese Weise nicht greifbar zu werden für die offiziösen Betrachter. Sie werden ausgeschlossen, diese Kritzeleien, weil ihnen ein Moment des Höchstpersönlichen anhaftet, des eigensinnig Idiosynkratischen. Aus dem Raum der Öffentlichkeit werden diese Momente ausgeschlossen, weil das Öffentliche den Normen des Generalisierbaren typischen folgt, den Rollenerwartungen und weil das Öffentliche auf diese Weise das Sachliche gegenüber dem persönlich-individuellen privilegiert. Dieses aber kann fast gar zu leicht wieder in den Blick genommen werden, indem das Skizzenhafte wieder zugelassen, ja nachgerade ausgestellt wird, also in so einer Art entlarvenden Duktus. Dann zeigt man die Person wieder und reißt die Masken runter, man nimmt die Handschriften, die Skizzen. Und diesem, dem Handschriftlichen, eignet dann auch fast gar zu leicht die Aura des Authentischen, dass seine Unbestreitbarkeit gerade nicht aus generalisierbarer Objektivität, sondern aus idiosynkratischer Subjektivität zieht. Und also, Jan, hast meine Studie über Individualität, die Geschichte von Individualität erwähnt, man kann auf diese Weise eben zeigen, dass wer auf so eine strenge Weise auf seine private Individualität zurückgesetzt wird, das kommt einer Beerdigung gleich. Wenn Menzel den geläufigen Privatus heißt Inordinatus Slogan für seine Zeichenpraxis in Anspruch nimmt, mag er in diesem Sinne zwar Subjektives gegen Objektives in Stellung bringen und das Eigenrecht des Subjektiven betonen. Wir müssen aber erstens ernst nehmen, dass er das ausdrücklich tut, seine inordinate Seite also entschieden als Facette seiner Kunst und seines Habitus beansprucht und sie demnach nicht im Mindesten diskreditiert, sondern eben gerade gleichrangig würdigt. Zweitens, und das scheint mir noch erheblich wichtiger zu sein, nutzt Menzel die Zeichnung weder nur als kuratorische Spurenlese, könnte man mal brauchen, zeichne ich mal auf, noch nur als epistemische Randnotiz, müsste man mal genauer betrachten, noch nur als Vorstudie zur allfällig imperfekten Annäherung an ein allmählich zu perfektionierendes Bild. In diesem Sinne wird sein forschender Blick aber häufig gedeutet. Er versteht die Zeichnung auch nicht nur als korrupte kleine Schwester der Malerei, die dann eben perfekt wäre. Vielmehr hebt er sie auf die Höhe der Kunst schlechthin. Darin hat er sich ausdrücklich in der Tradition Dürers gesehen. Im Medium der Zeichnung wird die Kunst auch auf Seiten der Subjekte, nicht nur auf Seiten der Objekte, individualisiert. Und das heißt, auch darauf komme ich gleich zurück, dass Menschen oder menschenähnliche Antlitz nicht länger die unbedingt würdigsten aller Objekte sind. Vielmehr wird alles, was ist, durch die Zeichnung subjektiviert. Alles. Jeder Stein, jeder Apfel, jedes Fahrrad, jede Dampfmaschine, jeder Schornstein, jede Straße wird zu einem Gegenüber, das den Betrachter ansieht. Und der Zeichner selbst wird aus der körperlosen Intellektualität in eine physische Prozessualität geholt, die ihn in seinem Gegenstand gewissermaßen einverleibt. Zeichnungen, Skizzen sind Handzeichnungen im Wortsinne. Sie machen das Sehen zu einer haptischen Angelegenheit. Menzels legendäre kühle Distanziertheit würde man ihm daher heute wohl zugute halten. Er vermeidet im genauen Sinne um sein extrem nahegehendes Medium jede Übergriffigkeit. Und ergänzend kann man vielleicht sagen, diese Legenden wollte ich jetzt nicht alle in diesem Vortrag so unterbringen. Viel kolportiert wird diese Bemerkung, dass Menzel in irgendeinem Lokal irgendwie ein Setzei bestellt hätte und das hätte auf sich warten lassen, er sei eingeschlafen und dann sei das gekommen, man hätte ihn geweckt irgendwann und er hätte gekostet mit der Gabel so ein bisschen und das wäre schon kalt gewesen. Und daraufhin habe er es gezeichnet. Nicht gegessen, aber gezeichnet. Und das offenbar ohne die geringste Rührung. Also sozusagen, man diese Art der Einverleibung muss nicht unbedingt die sein, die man üblicherweise dafür kennt. Und in sozusagen in dieser Art keinerlei Sichtbares als wertvoll, wertlos oder so zu diskreditieren, zeichnet er also Ratten, wie sie gerade im Gully verschwinden. Er zeichnet den Kamm seiner Magd irgendwie, aus der eine ziemliche Menge übrigens Haare aus dem Kamm raushängen, so wie sie da liegen. Er zeichnet alles, schlechterdings alles, was ihm vor die Augen kommt. Nichts wird diskreditiert. Es ist also einfach sein Weltverhältnis, seine Praxisform. Die Skizze ist aber nicht nur ein Inbegriff des inordinaten Individuellen, des subjektiven Höchstpersönlichen. Sie ist nicht nur ein Medium, um dem vormals statisch gegenständlichen individuelle Beweglichkeit und Abgründigkeit zu verleihen. Und sie ist nicht nur ein Medium der Verkörperung, des Embodiments, steht hier bei mir, des Sehens. Das würde ihre Verselbstständigung als Kunstform im Verlaufe des 19. Jahrhunderts nicht hinreichend erklären. Dass die höchste Kunst nicht nur distinkt sein muss, sondern auch ein gewisses Moment der Undeutlichkeit, a certain sort of indistinctness, sagt Ruskin, einschließen muss, kann noch als Indiz einer Göttlichkeitserwartung verstanden werden. Also es muss so einen Moment des Unbegreiflichen geben. Aber und auch Thierry Greuze, was ich hier für Twombly schon mal gesagt habe, Ausdruck der fiebrigen Spontanität für Kritzel Zeichnungen, trifft dieses weitere Problem nicht. Oder nicht ganz. Ich spreche nämlich vielleicht sehr soziologisch, vielleicht sehr theoretisch von einem temporalen Moment. Wie es in dieser Form in keiner älteren und möglicherweise auch in keiner anderen Kunstform zu finden ist. Abgesehen vielleicht, aber das ist symptomatisch, von der Fotografie und abgesehen vielleicht natürlich auch von der Musik oder den darstellenden Künsten. Aber ich würde das dennoch offen lassen. Was Menzel betrifft, und ich spreche also nur für die Zeichnung, haben viele Autoren auf eine Situation, auf seine Situation als Beobachter der industrialisierten Großstadt hingewiesen. Das ganze Tableau der bei Georg Simmel nur wenige Jahre nach Menzel diskutierten Merkmale des großstädtischen Geisteslebens, schon diese Metapher zeigt, dass es nicht mehr um einen ständisch-statischen Geist gehen kann, sondern eben Geistesleben, weisen Menzels Zeichnung nämlich auf. Die geldanaloge Indifferenz gegenüber der Dignität von Leuten und Dingen, die elektrizitätsanaloge Nervosität der Seelen, die habituelle Aversion und latente Antipathie blasierter Distanziertheit, die vor der Suggestibilität der verdichteten Kommunikation und der Infektiosität im Anstecken der verdichteten Körper schützen soll. Und so weiter. Wenn oder genauer indem Menzel zeichnet, bringt er dieses flirrend kühle Medium namens Großstadt zu Papier und zu Gesicht. Er versieht es mit einem Wahrheitsindex, könnte man sagen, ohne es dadurch zu stabilisieren. Bruno Latour hätte in seiner typischen Art des Plagiats bei Michel Serres, denn alle Begriffe Latours stammen von Serres, von der Skizze als einem Subobjekt gesprochen, also einem Objekt, das auch Subjekt ist, wo man diese Trennung einfach nicht mehr perfekt vollziehen kann, sondern die als Ambivalenz residuiert, von einem Quasi-Objekt oder einem Quasi-Subjekt. Es geht gar nicht darum, zu zeichnen, um für ein kommendes Projekt vorbereitet zu sein. Es geht um nichts als eine Praxisform großstädtischen, das heißt großstädtischer, hochtemporalisierter Kommunikation, um eine Praxisform modernen Sehens. So, und dafür habe ich jetzt ein paar Abbildungen. Die erste, die Sie jetzt genug Zeit hatten anzuschauen, dieser Schnellzug. Dazu muss ich vielleicht am wenigsten sagen, weil der Schnellzug, es gibt ein schönes Kapitel bei Egon Friedell dazu in der Kulturgeschichte über die Änderungen, die der Zug, die Eisenbahn für das Zeitempfinden der Moderne bedeutet hat. Und dazu kommt eben die Gewöhnung an das hochtemporalisierte Serielle, was man mit der industriellen Moderne verknüpft. Dann zweitens sehr typisch für, also typisch für Menzel selber, dieser Passagier. Sie werden wahrscheinlich das nicht lesen können, was er dazu schreibt. Das ist 1866 entstanden. Er ist auf der Reise an ein Schlachtfeld und zeichnet im Zug einen Mann, der eingeschlafen ist und den er beschreibt als einen Vater, heißt es da auf der Inschrift, die oben drüber steht, ein Vater, der an die Front fährt, um seinen verwundeten Sohn zu besuchen. Es ist also eigentlich ein Mann, der bloß einen aktuellen Zusammenbruch hat, der sich jetzt nicht irgendwie ausruht oder so. Und gerade darin ist es Menzel Kommentator seiner Zeit. Er illustriert da, wenn Sie das so, den Ausdruck Illustration beibehalten wollen, tatsächlich Begleitumstände von Macht. Oder ein Indiz seines Zeitalters. Und das ist eben nicht nur unbedingt die Industriekultur, sondern das ist auch der industrielle Krieg. Und dann unten, das ist eine Folge von 3 Zeichnungen oder 4 Zeichnungen, glaube ich. Alle, ich habe gesagt, in dem Liebermann-Zitat, die sind alle nur so klein. Also, dass die gerade so in diese Hand so passen. Die Bergung eines Ertrunkenen aus dem Landwehrkanal, das sind ganz besonders beeindruckende Zeichnungen. Er hat offenbar ganz wahnsinnig wenig Zeit gehabt, um die anzufertigen, versucht aber zuerst, und das ist die Zeichnung, die ich ausgewählt habe, er versucht zuerst, diesen Menschen, diesen Leib eigentlich, zu zeichnen, der von der Strömung, und er beschreibt das, von der Strömung ständig in so eine Verbeugung gebracht wird, der so vornüber fällt, während die Leute schon versuchen, ihn rauszuziehen. Und auch da muss ich, glaube ich, nicht großartig viel zu sagen, auch dieses im Strom sein und zu versuchen, da einen Moment lang anzuhalten, ist natürlich auch eine Metapher des Zeitalters. Eine Metapher, eine Zeitmetapher steht in meinem Manuskript par excellence für die menschliche Lebenszeit in diesem Industriezeitalter genannt, Moderne. Dann als nächstes auch wirklich nur exemplarisch, also vielleicht kann man, um die Dimensionen zu verdeutlichen, da Menzel so berühmt war, schon zu Lebzeiten, ist direkt nach seinem Tod eine große Ausstellung verfertigt worden. Schon noch 1905 oder Anfang 1906, weiß ich jetzt vor Schreck gar nicht, mit über 5000 Exponaten. Kann sich kein Mensch angucken. Also da sieht man das. Also Industrie muss auch im Ausstellungskonzept eine Rolle spielen, aber das macht es eben auch schwer, da eine Auswahl zu treffen, von der man dann behaupten müsste, was ich gar nicht machen will, dass die paradigmatisch wäre. Also jetzt hier ein berühmtes Selbstporträt. Porträt aus extremer Untersicht wird das häufig, oder Selbstporträt aus extremer Untersicht wird das häufig bezeichnet, wo er auf so eine Art Druckstock zeichnet, der schon völlig erodiert ist. Und dass er ausgerechnet sein linkes Auge unter die am stärksten beschädigte Stelle setzt, darf man nicht für einen Zufall halten. Er wertet also, ich habe gesagt, es findet keine Produktion von einer Form von Luxus oder sowas statt dadurch, dass aus Alltag Kunst wird oder so. Eher im Gegenteil. Also das, was das Menschliche ist, wird in dieses Substrat des Alltags zurückversetzt. Und er zeichnet sich auf eine Weise, in der er auch, ich habe gesagt, er zeichnet einfach alles, die Wand des Pissoirs zeichnet, vor der er gerade steht. Also auch das wird eine Zeichnung. Das ist diese kleine Skizze weiter oben. Man findet nichts, aber man findet eben auf diese Weise auch nichts, in dem Menzel versucht hätte, quasi überlebensgroß, als der große Staatskünstler, als der angeblich rezipiert wird, also über die Mitmenschen oder das Magma des Alltags irgendwie hinauszukommen. In keinem Moment. Und schließlich, vielleicht sind die beiden, wenigstens die Linke, relativ bekannt. Er ist in Bad Kissingen auf irgendwie einer seiner ganz wenigen Reisen, die er gemacht hat, und zeichnet, deswegen habe ich die beiden ausgewählt, er zeichnet Gegenstände, in denen sich die Leiblichkeit oder die Körperlichkeit dessen, was des Geschehens, sage ich mal, noch eingeprägt hat. Und dieses Einprägen findet aber auch nicht auf eine statische Weise statt. Also das eine ist einfach eine Straße, die einen starken Sturmregen hat überstehen können. Und es könnten sogar die Andeutungen von Bäumen oder Sträuchern oder sowas an der Seite, die könnten auch noch fehlen. Und dann daneben dieses Bett. Außerdem, und auch an dieser Stelle habe ich, glaube ich, bin ich vorhin schon gewesen, ich hatte Ihnen gesagt, er ist auf der Reise nach Königgrätz 1866, als er im Zug diesen Vater zeichnet. Er beschreibt selber in seinen Briefen, dass er, und das hat er lebenslang, hat er das noch berichtet, was für ein prägendes Erlebnis das gewesen sei. Der Krieg prägt das Zeitalter so und er hat es nie gesehen. Er muss sich das angucken. Er kann irgendwie also das nicht aus der Distanz hinkriegen. Er muss dahin. Als er aber hinkommt, findet die eigentliche Schlacht gar nicht statt. Was aber stattfindet, ist so eine Art Nachgemetzel auf diesem Schlachtfeld. Was, weil es ungeregelt in Ordinators, habe ich jetzt genug gesagt, stattfindet, noch viel gewalttätiger stattfindet und ohne irgendeine Form von öffentlicher, feldherrlicher Observanz. Und dort findet er diese Scheune, ist es eigentlich, die so halb zum Lazarett umfunktioniert ist und in der er drei aquarellierte Zeichnung anfertigt, die, glaube ich, bekannt sind. Die am wenigsten drastische haben sie da, also die große. Die anderen sind noch viel drastischer. Er beschönigt das Sterben im Krieg in keinster Weise. Er ist danach noch 40 Jahre für diesen König tätig. Er beschönigt es in keinster Weise, da wird gestorben. Und wenn Sie die drei Zeichnungen nebeneinander anschauen, können Sie auch sehen, was jetzt mit dieser ersten Zeichnung sich nur andeutet. Und ich habe es sogar noch überblendet, weil diese zweite, die ich gleich zu sprechen komme, jetzt da drüber kopiert ist. Menzel zeichnet sowas wie Schatten in diese Bilder rein, in die hinein die Bewegung stattfindet. Was man also da sieht, es sind keine statischen Gegenstände, Objekte, irgendwie Leichen, keine Ahnung, der Ausdruck Leichname zeichnet ja erstmal etwas, aus dem das Leben verschwunden ist. Was Menzel zeichnet, ist das Leben wie es verschwindet. Also wir sehen da, wenn wir das anschauen, nicht tote Sachen, Leichname, sondern wir sehen Sterbende. Wir sehen diesen Prozess an. Und das ist für die Zeit absolut ungewöhnlich, auch weil es eben nicht auf einer Fiktion beruht. Der steht da mitten in diesem Stroh und hat das eben auch berichtet. Also mein letzter Punkt, was heißt eigentlich sehen? Das ist für Menzel sicherlich der interessanteste Punkt, weswegen ich den kürzer halten kann, weil er gibt einen ganz eigenen Vortrag. Auffällig ist, ich habe über die Kurzsichtigkeit schon gesprochen, dass Menzel affiziert ist, infiziert müsste man sagen, zeitlebens, von allen möglichen Formen technischer Sehhilfen. Und auch von der Frage, welche Distinktionen müssen eingeführt werden, damit überhaupt etwas gesehen werden kann, das findet im Prozess des Sehens ja immer statt. Vorangestellt habe ich aber trotzdem zwei, drei Notizen über einen sehr schönen Text. Die Philosophen wiederum unter Ihnen werden diesen kennen, das ist nämlich der Beryl von Nikolaus Cusanus, über die Form der Brille. Und da in diesem Text geht es bis auf zwei, drei Bemerkungen überhaupt nicht um technische Fragen. Es geht überhaupt nicht darum, wie man eine Brille schleifen muss oder sowas. Das dauert zwei Sätze, sondern es geht darum, wie das Sehen so gerahmt werden kann, dass es einen unterscheiden wird. Also eine Kritik, ich habe das schon gesagt, einleitend. Damit das Sehen überhaupt etwas zeigt und damit das, was es zeigt, kritisierbar bleibt und nicht dadurch, dass es gezeigt wird, sofort als evident und unbestreitbar gilt. Also Sehen ist unterscheiden, Sehen ist beobachten. Der Beryl kann man jedenfalls bei Cusanus lesen, ist ein glänzender, Zitat, ist ein glänzender, weißer, durchsichtiger Stein. Ihm wird eine zugleich konkave und konvexe Form verliehen, man würde sagen Gleitsicht. Und wer durch ihn hindurch sieht, berührt, das Zitat ist eben wichtig, berührt zuvor Unsichtbares. Das kann einen beschäftigen. Wieso berührt? Wieso diese haptische, körperliche Metapher? Wer durch ihn den Beryl beobachtet, hat nicht bloß einen sehr scharfen Blick, Cusanus, sondern setzt sich der Schärfe des Blicks auch aus. Der Beryl, die Brille, ist ein Medium nur für die, die nicht nur scharf sehen wollen, sondern scharf zu sehen auch ertragen. Die Brille zu tragen heißt demnach eben nicht bloß, anderes schärfer zu sehen, sondern sich auch selber schärfer zu sehen. Die Wahrheit ist nicht bloß die Wahrheit, die wir erkennen, sondern auch die Wahrheit, die wir ertragen. Sie ist ein Spiegel und sie ist, und also Cusanus meint, das genau gilt es zu lernen, die Wahrheit. Rauszufinden ist leicht, man hat Brillen, aber die Wahrheit zu ertragen und nicht sofort zu bestreiten, wenn sie anstrengend wird, das ist eben das eigentliche Problem. Sie ist ein Spiegel, sagt er ausdrücklich, Spekulum, und sie ist ein Rätsel, Enigma. Und erst in dieser dritten Hinsicht ist sie ein Mittel oder ein Instrument. Die Brille schärft das Sehen, aber sie rahmt es auch. Sie schattet alles, was außerhalb ihres Fokus liegt, stärker ab. Ja, setzt es zur indifferenten Bedeutungslosigkeit herab. Wie jedes schärfende Instrument, so ist auch sie, die Brille, also ein diabolisches Instrument, das tiefes Eindringen ebenso ermöglicht, wie es trennendes Wegschneiden erzwingt. Um den Preis dieses Diabolischen aber ist jede Berührung des zuvor Unsichtbaren, jene Berührung, überhaupt möglich. Das ist kein Lapsus, dass Cusanus hier eine teuflische, mindestens jedoch verdächtige Metapher benutzt, und zwar in körperlicher Semantik. Berührung des sonst Unsichtbaren. Über diese Diagrammatik von Optik und Haptik, von Licht und Körper habe ich heute ausführlich gesprochen. Sie findet bei Menzel auf dem Papier statt, im Medium und im Prozess der Zeichnung. Sie hat mit der soziologischen Selbstverständlichkeit des Sehens und Gesehenwerdens ganz erheblich viel zu tun. Wie sie Menzel etwa in diesem zu seinem Kinderalbum gehörenden Blatt zeigt. Das Kinderalbum, so heißt es, hat er es selber genannt, versammelt eine ganze Reihe von Blicken in Käfige und aus Käfigen. Und so auch eben hier diesen Bärenzwinger. Die Zeichnung selbst ist hier die Brille, die uns, die Betrachter, auf die Ebene der befangenen Raubtiere bringt, zu denen von weit weg andere und womöglich irgendwie ähnliche Betrachter herabgaffen. Ganz ungewöhnlich die Perspektive, dass der Betrachter eigentlich unten im Zwinger mitsitzt. Die Zeichnung zeigt in Gestalt des kesselartigen Abgrunds, den der Zwinger hier darstellt, auch die energetische Aufladung, die durch die Rahmung entsteht. Wie der Zwinger, so bändigt auch die Zeichnung nichts. Sie führt uns nur wie eine Brille die Nähe derer vor Augen, die wir als unsere Objekte missverstanden hatten. Und sie führt uns vor Augen, wie schwer zu ertragen dieses, wie wohl jedes distinguierende Beobachten also ist. Und an die Seite gestellt habe ich so eine kleine Zeichnung einer Fliege am Rand eines Trinkglases, nicht nur. Also das ist wieder nicht nur, dass es alles, was ihm begegnet, einfach zeichnet. Nicht nur ist das Trinkglas ebenfalls ein kesselartiger Zwinger, wahrscheinlich hat jeder schon mal versucht, so einen Bierdeckel da drauf zu tun und aus der freien Fliege eine gefangene Fliege zu machen. Und nicht nur erklimmt die Fliege die Grenze ihres Gefängnisses fast mühelos, sondern sie schaut uns auch an, wie wir sie anschauen. Und mehr noch, da wir es hier mit einem Glas zu tun haben, können wir sehen, dass die Fliege mit dem, was wir uns nur auf die Nase setzen, offenbar mit ihrem ganzen Körper umzugehen vermag. Und da ist über die Augen von Fliegen noch gar nichts gesagt. Was Menzel vor Augen führt, ist nicht das, was wir sehen, sondern das Sehen selbst als selektive körperliche Praxis. So, und zum Abschluss, also noch so, ich glaube, drei weitere Hinweise. Erstens, sehr bekannt, die Dame mit dem Opernglas, da gibt es zwei oder drei weitere Varianten, die deswegen viel diskutiert worden ist, weil sie praktisch körperlich in ihrem Opernglas verschwindet. Die ganze Körperhaltung zieht sich in dieses Glas hinein. Und Menzel lässt auch da die Hand, die das Glas weglässt, schon weg. Also es ist so eine Inkorporation in das technische Instrument, in das Medium. Die Diskussionen, die das späte 20. Jahrhundert zu diesem Problem führen wird, sind da noch kaum absehbar, obwohl es zum Beispiel einen berühmten Vortrag von Helmholtz gibt, den er in Königsberg hält, und der über das Sehen einfach heißt. Und wo er sagt, das Auge selber ist so ein Instrument, eine Kamera obscura, sagt er da ausdrücklich. Und daneben, das ist ein Ausschnitt, das ist eigentlich eine Ganzkörperzeichnung über einen lesenden Mann, der extrem kurzsichtig ist, wo also sagen diese Frage der Distanz praktisch gelöscht ist. Und man könnte sich jetzt fragen, wie weit könnte man den Abstand zwischen sich und einem Papier minimieren, wenn man noch zeichnen können wollte. Das ist aber eine offene Frage. So, ich habe schon Vortragende gesehen, wer von Ihnen kennt Joachim Fischer, der kann, was mir auch schon passiert, gelegentlich durch die Brille nicht sehen und muss dann also die Brille abnehmen, um sehen zu können, was auf seinem Manuskript steht. Das ist einfach, man gewöhnt sich daran, also man stellt sich irgendwie darauf ein, wie man das so sieht. Und irgendwelche Formen von sozialen Standards, was normales Sehen, es spielen dann keine Rolle, und ich meine das mit einigen Gründen als akademischen Habitus bezeichnen zu können, weil diese Wahrheitssuche eben andere Fragen für irrelevant erklärt. Wie das jetzt aussieht, wenn ich hier in mein Papier reinkrieche, ist eigentlich egal. Und ähnlich ist es übrigens beschrieben für die Screens, die dann ja auch flach sind, für das Netz sozusagen, weil das tatsächlich die Schnittstelle ist, in die man dann reinkriechen muss. Wir müssten uns also bei diesem kurzsichtigen Mann fragen, wann er nicht etwa nah genug dran ist, dass es nicht mehr näher geht, sondern wann er in diesem Papier verschwindet. Von Menzel aus würde man sagen, das Papier wird ihn fressen, und das ist überhaupt kein Problem. Die ganze Zeit so. Das frisst ja jetzt schon. Nur dann, also dann ist er drin, sozusagen. Ja, dann zweitens eine ganze Reihe auch von Zeichnungen, die in der Rüstkammer heißen, und die Frage betreffen, dass das Sichtfeld vollkommen eingeschränkt ist. Es gibt einen schönen Aufsatz von Lorenz Engel über die Rolle der Jalousie im Film, also über den Lichtfilter, der dann das Licht so schneidet, weil es auf diese Weise sichtbar wird. Und die Frage, wer jetzt ist, wozu solche Sichtblenden eigentlich führen und ob die, nur weil sie hier so drastisch aussehen, ob die was Besonderes sind. Diese Diskussion führen wir heute unter den Foulard-Diskussionen, würde ich mal meinen. Also wir diskutieren sie zu der Frage, wie viel Kopftuch da vor einem Gesicht sein, damit man einen Menschen noch nicht nur unterstellen kann, dass er sieht oder sie, sondern auch, dass der gesehen oder sie gesehen werden kann. Und das findet sich jetzt, diese Frage der Beschränkung des Blickfeldes, auch in einer Vielzahl in Menzels Zeichnungen. Da habe ich jetzt also ein Beispiel aus diesen Rüstungen, diesen Seeschlitzen, und zum anderen diese Frauenausschnitt, die ihren Fächer nicht benutzt, um sich Wind zu machen, sondern die ihn benutzt, um die Augen abzuschatten. Also immer Einführung von Distinktion, um auf diese Weise Möglichkeiten, sag ich mal, zu erwirtschaften. Und schließlich, darauf habe ich schon Bezug genommen, dieses sogenannte halbierte Selbstporträt von Menzel, was er ausdrücklich so zeichnet. Hier sehen Sie auch, dass die, also wie in der allerersten Zeichnung von dem Zug, dass der Fall, sozusagen die Bindestelle dieses Notizheftes, übergriffen worden ist durch die Zeichnung. Es ist also keine Frage irgendwie eines Platzes. Er hätte sich auch in die Mitte zeichnen können. Er will das Porträt genau in der Mitte schneiden. Er will unbedingt Auge und Brille in ein Verhältnis setzen. Und er will diese Halbierung thematisieren. Das führt jetzt zu weit, weil er die Frage thematisieren will, die bekannt ist als Problem des blinden Flecks und so weiter, rechtes Sehen, linkes Sehen. Darüber habe ich jetzt für das Problem der Hände schon gesprochen. Ja, aber Jacques Derrida hat schöne Überlegungen dazu angestellt, was jemand eigentlich sieht, der sich im Spiegel sieht. Der sieht sich nämlich als Sehenden. Der sieht nicht sich oder so, der sieht sich als Sehenden. Und dieses Problem wird nochmal verschärft oder potenziert, wie immer Sie wollen, dadurch, dass jetzt auch noch durch eine Brille geschaut wird. Ich kenne so als Kind diesen Scherz, warum schaust du durchs Fenster, komm doch rein. So, ja, weil das unterkomplex wäre. Also es erhöht das Level der Möglichkeiten, wenn man, also in dieser Metapher zu bleiben, durchs Fenster schaut. Menzel selber hat das in einer Zeichnung, die ich grafisch unbefriedigend finde, aber die quasi so wie so ein Wimmelbild, dieses Problem der Sehhilfen thematisiert. Sie können da sehen, dass da eigentlich an allen möglichen Stellen alle möglichen Formen von Sehen und sowas thematisiert werden. Und weil wir eben über Ökonomien der Sichtbarkeit und des Sehens, also und Gesehenwerdens reden, lohnt sich diese Zeichnung zu betrachten, weil die Blickrichtungen multiplizieren sich, aber trotzdem ist es ein eingeschlossener Raum, ein Abteil eben. Es gibt alle möglichen Formen von Sehhilfen, es gibt Ausstiege, Schlaf aus diesem Ganzen. Wer schläft, dem fällt, sieht man hier, dem fällt ein Buch aus der Hand, der andere hat in dem offenbar selben Buch, wahrscheinlich eine Art Baedeker oder so, wenn das so rot ist, aber was gefunden, was dem Schlafenden, dem Weggekippten unbedingt gesagt werden muss und so. Und man starrt nach allen möglichen Richtungen nach draußen, mit allen möglichen Formen von Sehhilfen. Ich habe mir natürlich jetzt nicht hier die Zeit genommen, um das alles, was sich da anbieten würde, zu debattieren, sondern würde für den Moment, und hier unten ist diese Zeichnung, die ich nicht prominenter machen möchte, die aber Menzel bezeichnet hat als meine linke Hand gezeichnet von der rechten. Oder meine linke, sagt er sogar, was noch präziser ist, meine linke, Klammer auf, ich, gezeichnet von der rechten. Vielen Dank.